Valentinstag sind natürlich Alman Arabica auch zum Zeitpunkt schwieriger Übergangsfristen. Denn es näht sich oder es nähert sich die schwierigste aller Übergangsfristen, die es so gibt, nämlich die Übergangsauslauffrist, der Übergang des Jahres. Das ist die letzte Folge Alman Arabica. Natürlich habe ich mich dazu entschieden, diese Folge wieder nicht alleine aufzunehmen, auch wenn es ein oder andere gibt, die sich das wünschen. Ich verstehe nicht, wieso. Es ist Karl. Hallo Karl.
Hallo Stay. Alleine wäre aber, glaube ich, alleine einen Podcast zu machen wäre sehr schnell sehr fad. Weil wenn man unvorbereitet in so eine Aufnahme reingeht und dann noch nicht mal einen Chat hat.
Das stimmt, ich alleine. Wüsste gar nicht. Das ist ja mehr so, das wird wirklich nicht gehen. Da müsste sich das Konzept ändern und das Konzept kann sich nicht ändern.
Cringe, Alter, wäre das komplett cringe.
Cringe, wer das Konzept ändert. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist tatsächlich jetzt der 31., also ihr hört das am 31.12.2025, ihr hört das am letzten Tag des Jahres 2025, alles danach hat ein Ende, alles danach hat ein Anfang, der König ist tot, lang lebe der König, so ein bisschen ist das beim Jahreswechsel. Und genauso wie Monarchien scheiße sind, war 2025 auch richtig scheiße.
Ja.
So, das ist jetzt die Überleitung.
Ich möchte mich am Anfang auf das Positive konzentrieren. And I still can't believe it's not AI slop. Das Intro habe ich jetzt zum ersten Mal im Podcast gehört und ist ein guter Warmmacher.
Stimmt.
Ist ein sehr gutes Intro.
Was meinst du, warum ich immer so hyped bin, wenn wir hier anfangen? Es macht schon Sinn.
Ist gut. Ja, Jahresrückblick. Heute ist wieder der große, unvorbereitet vorbereitete Jahresrückblick von Alman Arabica. Das bedeutet, ihr kriegt jetzt das Beste präsentiert, was dieses Jahr passiert ist. Und mein lieber Herr Gesangsverein, 2025 ist ein Jahr wie jedes andere gewesen. Man fängt irgendwann an und denkt sich, schlimmer als 2024 kann es nicht werden. Kleiner Spoiler, ist gleichbleibend scheiße gewesen. Also ist nicht...
2025 ist so ein Jahr, an das man sich erinnert und denkt, Mann, während Corona war das ganz schön cool.
Corona war cool, ja. Das ist wirklich, der einzige Lichtblick an Corona. Corona hatte man immerhin... Guck mal, Corona hat man sich auch nicht so viel gezofft, ne?
Corona hatte man immerhin Zeit für sich...
Nicht nur das, sondern Corona hatte man auch einfach ein gemeinsames Feindbild. Und damit war das Leben einfacher.
Ja.
Man konnte sich hinstellen und konnte sagen, ach, also ihr Ungeimpften, ihr seid schuld an allem. Und die haben es einem auch echt einfach gemacht.
Oh, die haben es wirklich einfach gemacht, die Schuld. Das ist wirklich wundervoll gewesen. Ich muss kurz mal hier noch eine Nachricht schreiben, weil das habe ich gerade vergessen. So jetzt.
Du schreibst auch Nachrichten?
Das war wirklich, ich schreibe auch Nachrichten, nicht nur dir tatsächlich. Hauptsächlich dir.
Ach so, ich meine,
ich bin nicht so viel am Handy.
Ich meine nicht, dachte, du schreibst eine Nachricht, so für DPA.
Ach so, nee, nee, das tue ich auch tatsächlich, aber das ist noch nicht öffentlich. Das mache ich, das wird 2026 kommt Meinungsmacher als Nachrichtenplattform.
Real Talk oder?
Ja.
Da finde ich gut.
Das ist Spoiler. Ich hab das schon mal gesagt. Aber wir bereiten das gerade vor. Ist ein bisschen viel Arbeit. Ich bereue das auch schon. Ist ein bisschen viel Arbeit. Aber kommt auf jeden Fall. 2026 wird der Meinungsmacher Nachrichten, das Nachrichtenjahr, wo wir selber Nachrichten machen auch.
Da kommen wir ja mit ziemlich gleichen Ambitionen ins neue Jahr.
Oh Gott, was machst du? Auch eine Nachrichtenplattform?
Nee, keine Nachrichtenplattform. Wir machen, ich kann dir ja mal gerade was zu zeigen. Wir machen eine Plattform, wo man quasi abgeholt...
Rechtsextreme Lehrer melden kann.
wo man abgeholt werden kann. Da nutze ich zum ersten Mal, wird der AI genutzt. Pass auf, du musst dir das so vorstellen. Das ist so eine Plattform, wo wir versuchen, alles Mögliche an linker Literatur zusammenzutragen. Und kostenlos zur Verfügung zu stellen, also das, was es kostenlos gibt. Ne? So ein paar Sachen sind ja auch immer noch zum Verkauf, zum VK. Das, was kostenlos ist, wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es so eine Art, wo bin ich gerade, Checker. Also da wird so ein Fragebogenkatalog, den man ausfüllen muss. Und dann sagt er dir relativ klar, wo du dich gerade befindest und was du als nächstes lesen solltest.
Also so ein bisschen so eine persönliche... Einordnung deiner politischen Ausrichtung,
ja.
Ne? Oder könnte man fast sagen, oder deine Persönlichkeitseinordnung plus der Empfehlung, was man danach lesen soll.
Ja, genau. Und das soll so ein bisschen gegen dieses Gegeneinander arbeiten, weil das geht mir echt ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Man ist ja auch so immer, man ist ja einen großen Teil auch immer selber dran schuld, ne? Weil, ja. Also da muss man ja immer auf sich selber achten und nicht auf die anderen. Und dann habe ich festgestellt, dass bei dieser Palästina-Geschichte hat man das eigentlich ganz gut gesehen. Da wurde ein sehr, sehr wichtiges Thema genommen und dann wurden zwei Lager gebildet. Und dann ging es im Diskurs gar nicht mehr darum, so wirklich darüber aufzuklären, was da eigentlich passiert und Leute zu einer Erkenntnis zu bekommen, sondern dass man ganz schnell herausfindet, zu welchem der beiden Lager man gehört und dann mit dem Finger zeigen. Das machen nicht alle, ne? Also ich will auch noch sagen, das machen jetzt nicht alle. Da gibt es sehr, sehr viele, die machen das nicht. Und
von welchen Lagern sprichst du denn jetzt? Sprichst du von den von welchen Lagern sprichst du denn genau?
Alle möglichen. Also Lagerbildung ist ja etwas, das überall passiert. Also
ja, aber ich meine im konkreten Fall Gaza jetzt beispielsweise.
Naja, im konkreten Gaza-Fall hast du halt die größten Lager zwischen Leuten, die so ein bisschen über den 7. Oktober hinweg sich das Ganze angeschaut haben und dann zum ersten Mal in ihrem Leben, so wie ich festgestellt habe, Moment mal, also das ist ja eine ziemlich beschissen lange Geschichte. Da ist ja,
läuft schon eine Weile, ja.
Das läuft ja schon eine ganze Weile und all die, und das sollte man einordnen, also da gehört doch ein bisschen mehr dazu. Und dann die Leute, die sich eher breite Akzeptanzbild Deutschlands angeeignet haben und gesagt haben, ja gut, 7. Oktober ist passiert, man hat ein Recht auf Selbstverteidigung, Israel ist die einzige und ist die einzige Demokratie im Nahen Osten und deswegen müssen wir bedingungslos hinter Netanyahu stehen. Der mag zwar ein bisschen recht sein, aber...
Nein, das ist ja keine zwei Seiten, da gibt's ja... Also stopp, ich dachte, du meinst innerhalb der pro-palästinensischen
da auch,
Gruppe, ne? Also da gibt es sicherlich Gruppen, aber ich dachte, das würde ich jetzt sagen, aber das ist ja keine Seite. Und entweder du erkennst den Völkermord in Gaza an oder du erkennst den halt nicht an und fasselst dir da was herbei und redest irgendwas von pro-israelischer, Solidarität, obwohl es da gerade eine rechtsextreme Regierungsbeteiligung gibt. Das ist ja vollkommen wahnsinnig. So fucking der einzige Punkt, wo Netanyahu hingehört, ist ins verschissene Gefängnis und nicht in deine Argumentationsstruktur. So, das ist
ja,
das
ich check, ja Wahnsinn. Ich check, was du meinst, aber dann nehmen wir sowas. Wo gibt's denn noch? Es gibt ja halt über, egal in welches Thema, guck mal, das ist ja halt auch diese Geschichte mit dieser Hyperpolitisierung, ne? Dass man das, also zumindest so in unserem Umfeld, also ich weiß jetzt nicht, ob das ein gesamtdeutsches Phänomen ist. Ich glaube nicht, dass da alle so politisiert sind wie wir und unser Umfeld, aber überall, wo Politisierung stattfindet, findet auch Empörung statt. Und dann wird meistens Politik immer nur als Empörungsmedium genutzt und nicht um irgendwelche neuen Erkenntnisse zu gewinnen. Ich sage jetzt nicht explizit, dass das irgendjemand im Speziellen macht, sondern dass da alle sehr, sehr anfällig sind für, weißt du? Man holt sich einen Standpunkt und der wird dann verteidigt und das ist auch in Ordnung, dass der verteidigt wird. Aber bei der Verteidigung des Standpunktes geht es dann meistens immer nur darum, dem anderen zu sagen, dass er dämlich ist oder dass er falsch liegt und nicht darum, dass man tatsächlich austauscht, was man so in der Birne hat. Und da gibt es Präzedenzfälle, die da so eine Spaltung dann sehr einfach machen. Und ich glaube, da sollte man gegenarbeiten. Und ich glaube, die beste Methode, dagegen zu arbeiten, ist, dass man ja halt einfach so, guck mal, man ist an unterschiedlichen Punkten, ne? Und das ist auch in vielen Fällen gerade in diesem linken Spektrum in Ordnung. Aber wenn man dann auf ein Thema trifft, wo man unterschiedliche Ansichten hat, dann ist es wichtig, eben nicht zu sagen, guck mal, und du bist ein Dulli, weil du siehst das nicht so wie ich, sondern dann sollte man kommen, okay, woher hast du denn das, was du gerade denkst und wie kann ich jetzt in meinem Denken weiterkommen oder du in deinem? So, und dann ist halt so eine Plattform ziemlich geil, die dann versucht, guck mal, hier gibt's viel zu dem Thema, das kann man sich durchlesen, ohne jetzt in eine spezielle Richtung zu gehen, sondern einfach nur weitere Lektüre-Empfehlungen. Ne?
Ja. Ich habe apropos Lektüreempfehlung, ich finde diesen Ansatz sehr, sehr gut. Ich hatte gestern oder vorgestern für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hatte meinen Kaminstream. Und da sitze ich ja immer wieder vor dem Kamin und bin einfach erstmal ruhig. So 2,5 Stunden, 3 Stunden und besinne mich auf das Jahr und lese auch mal ein Buch. Ja, lese auch mal ein Buch und ich habe ein Buch gelesen, einfach weil ich die Form schon sehr interessant fand. Und das ist so ein Taschenbuchform. Und das wollte ich mir mal angucken und ich habe das förmlich aufgefressen im Stream. Und das heißt, wie man Freunde gewinnt. Das ist die deutsche Version.
Warte, ich hole das mal hier rein. Warte mal.
Von Dale Carnegie, ich glaube, oder Carnegie, wie spricht man den aus? Carnegie, glaube ich, weiß ich nicht. Das kann ich dir empfehlen, weil das genau den Ansatz verfolgt, den du gerade genannt hast, Spaltung vermeiden. Das ist super interessant, ist auch ist ein Bestseller, ist schon übel alt, hast du vielleicht schon mal gelesen. Kennst du das?
Nee, noch nicht von gehört.
Gut, also wie man Freunde gewinnt, ich glaube, das ist einfach nur ein, das klingt jetzt so ein bisschen so von wegen, haha, du Keller-Typ, du kriegst keine Freunde. Nee, das ist übel krass. Da ist, wird davon gesprochen, wie man menschlich nicht, ich würde nicht sagen, kriegt, was man will, sondern menschlich einfach besser funktioniert. Und da ist ein großer Punkt, das ist richtig krass und ich glaube, das würde diesen Spaltungsansatz verhindern. Und der empfiehlt, nicht mehr zu kritisieren. Und das ist crazy. Ich habe das gelesen, dachte mir, what? Wie soll man denn Leute nicht mehr kritisieren? Aber der verfolgt einen sehr, sehr interessanten Ansatz und sagt dann so, pass auf. Das Ding ist, in der Geschichte der Menschheit gab es immer wieder Situationen, wo Leute richtig reingeschissen haben. Von Abraham Lincoln bis hoch zu, wie heißt der dicke Engländer mit der Zigarre?
Churchill.
Churchill, bist du Churchill?
Dass Churchill ein bisschen reingeschissen hat, ist natürlich witzig, dass du das in Iren sagst.
Nee, Churchill geht's gar nicht. Es geht gar nicht um Churchill selber, sondern es geht um so Momente bei diesen Persönlichkeiten, ja. Und da geht es darum, wenn Fehler passieren oder wenn Leute Dinge falsch machen und auch die eklatantesten Fehler, sogar von Mördern und Verbrechern, Leute, die das tun, hinterlassen oft entweder Dokumente, in denen sie ihre Wahrnehmung erklären, da geht es ja auch viel um eigene Wahrnehmung, und ihre Beweggründe. Und was sich immer wieder herausstellt, ist, dass Leute, die eklatantesten Fehler machen, bis hin zu Mördern, immer wieder Rechtfertigung haben. Ja, ich musste mich verteidigen, ja, ich musste das tun, ich musste dies tun, ich musste jenes tun. Und das Interessante ist jetzt, wenn das Leute gibt, die so heftig, so komplette Verbrechen begehen und die es schaffen, diese Fehler zu rechtfertigen, was hilft dir denn dann Kritik bei Leuten, die viel weniger machen? Weil Kritik ja etwas ist, bei dem negative Gefühle bei jemandem ausgelöst werden, der dann eventuell gar nicht in der Lage dazu ist, einzugestehen, dass er reingeschissen hat. Ich meine, wir sehen das bei Influencern auch den ganzen Tag. Und darum empfiehlt das Buch, und deswegen empfehle ich es dir, Kritik mal zu überdenken. Ne? Also so, es verfolgt so einen Ansatz, der fast hochpolitisch ist. Ne? Also der sagt, das bringt dich nicht weiter, die Fehler passieren ja so oder so, Menschen sehen das für sich selber gar nicht ein. Und die Frage, ob du, ich meine, wir wissen das, die Frage, ob du andere Leute dazu überzeugt kriegst, dass das jetzt hier dieser eklatante Scheiß ist, das kann sein. Und es kann sein, dass das Konsequenzen gibt. Aber wir wissen im Influencer-Business zum Beispiel, Cancel Culture gibt es nicht. Die Leute machen die krankeste Scheiße. Knossi betreibt Scams, an denen er beteiligt oder nicht beteiligt ist. Ne? Frauen instrumentalisieren ganze Agenturen, die sie benutzen, um parasozialen Fans komplett geprägt den letzten Cent aus der Tasche rauszuziehen, ja, und sich einen Porsche zu kaufen. Grüße gehen raus an Alexis an der Stelle. Es ist unfassbar. Ja, die Leute betreiben Betrügermaßnahmen hier. Die Bücher werden nicht verkauft. Es wird reingeschieblert. Es wird unfassbar viel Betrug gegangen. Es gibt reihenweise rassistische, besonders gegenüber Menschen asiatischer Herkunft, Aussagen von Rohat. So die Leute sind sich nicht darüber im Klaren. Es kann das Eklatanteste sein. Ja, es kann das Eklatanteste sein und denen ist das egal. Ja. Also den Leuten ist das egal. Und jetzt ist die Frage, was hilft denn dann Kritik? Das ist so die Frage, die im Buch gestellt wird. Was hilft dir Kritik? Die Leute raffen es nicht. Die Leute wollen es nicht raffen. Vielleicht ist der Ansatz dann der beste, das zu vermeiden oder da zu sagen, okay, wenn das nicht hilft, wie mache ich es anders? Und darum fand ich das Buch so spannend. Und ich kann es jetzt allgemein mal nicht nur dir empfehlen, sondern allgemein empfehlen. Wie man Freunde gewinnt. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Der hat das vielleicht schon gelesen. Das ist jetzt hier kein Geheimtipp oder sowas. Aber wenn ihr es noch nicht kennt, dann lest das mal. Das ist schon krass.
Ja, es ist ein Herangehen, was glaube ich sehr, sehr viel Kopfschmerzerei verhindert. Also, dass man eben nicht anfängt, irgendwelche Einzelpersonen zu kritisieren. Ich will nicht sagen, dass das nie wieder passieren wird. Ne? So, manchmal gibt's halt Figuren, die Dinge tun, wo man dann auch einfach mal mit dem Finger drauf zeigen sollte. Wo es auch in Ordnung ist, weißt du?
So, wenn fucking es geht ja gar nicht darum, das überhaupt nicht mehr zu machen, sondern da grundsätzlich mal ein Alternativkonzept zu erfahren.
Genau, aber gerade wenn es so um Politik geht, ist es halt sehr viel entspannter, die Standpunkte eben nicht an einer Einzelperson auszumachen, sondern über den Standpunkt selbst zu sprechen, weißt du? Dass man dann sagt, guck mal, also du hast das jetzt, weil ist ja, guck mal, wir haben ja auch eine sehr spezielle Zuschauerschaft, ne? Oder ein sehr, sehr spezielles, wie soll ich sagen, dieses Twitch und YouTube ist eine sehr spezielle Bubble, ne? Da gibt's immer noch einen Großteil von Leuten, die mega daran interessiert sind, dass sich einfach nur untereinander auf den Kopf gehauen wird, ne? So dieser Drama und Beef-Content, der funktioniert halt einfach, ne? Das nehmen die von, guck mal, überall passiert das, ne? Mittlerweile gibt's kein Minecraft-Event, habe ich noch nichts mitbekommen, außer die ganze Beef-Streiterei. So, dass da auch Minecraft gespielt wird, das kriegst du gar nicht mit. Da kriegst du nur mit als Außenstehender, dass da viel miteinander gestritten wird. Und dann wird irgendeine Einzelaussage genommen und dann wird mit dem Finger auf die Person gezeigt. Und dann geht's gar nicht um die Aussage oder um das, was da gesagt oder getan worden ist, sondern dann geht's halt um die Person. So, und das ist halt sehr unkonstruktiv. Konstruktiver wäre es, wenn man den Beef eben nicht an einer Einzelperson ausmacht und sich dann an der Person abarbeitet, sondern wenn es einem darum geht, dass Leute in der Zuschauerschaft neue Erkenntnisse gewinnen oder dass man Standpunkte austauscht, ja, dann muss man halt über die Inhalte sprechen und nicht über die Person. So, und das ist, glaube ich, ein sehr gesunder Ansatz.
Ja, also ich wollte das gerade, weil es so gut gepasst hat, mal einfach sagen, weil ich habe es gestern gelesen. Vorgestern und fand das ultra gut. Also fand das einfach super, super interessant. Hab mir auch gleich direkt ein paar Tarotkarten, die ich hatte, rumliegen hatte, ne, weil ich immer die Zukunft wissen muss. Ne, weil ich so, ne, ich muss einfach wissen, was in der Zukunft los ist, wie es nächste Jahr wird. Und ich habe da extra ein paar Tarotkarten aus meinem Stapel Tarotkarten genommen und habe die als Lesemarkierung genutzt. Ich wollte, das Buch empfiehlt dir selber darin rumzuschreiben, aber ich dachte mir, nein, da kann ich nicht drum rumschreiben, oh mein Gott. Habe mir ein paar Tarotkarten genommen, die das Ganze so ein bisschen unterstützen. Jetzt habe ich eben gerade ich hatte eben gerade einen Gedanken im Kopf, weil du was gesagt hast, und jetzt habe ich den wieder verloren. Oh Mann, ich hasse das.
Eine Sekunde drüber nachdenken. Ansonsten würde ich, warte mal, wir haben schon 15 Minuten wieder verschwendet. Die Leute sind doch hier wegen dem großen Alman-Arabica-Jahresrückblick, der wie immer unvorbereitet ist, nur dass er diesmal von mir ein wenig vorbereitet worden ist. Also ich habe es so gemacht, ne, weil wir schnacken sonst viel zu lange darüber. Wir nehmen einen Monat, ne? Und dann gucken wir, dass wir so eine Hook-Frage daraus bekommen aus dem Monat, die wir versuchen so ein bisschen zu beschnacken. Also so ein Abriss über das, was uns im Podcast beschäftigt hat. Ist jetzt kein Jahresrückblick über alles, was im Jahr passiert ist, ein Jahresrückblick über das, was alles im Podcast passiert ist. Also fangen wir an mit Januar. Januar, wir haben Bundestagswahlen im Februar, deswegen lassen wir es aus dem Januar raus. Aber im Januar ist der Mindestlohn gestiegen und wir hatten in der Influencer-Szene, hatten wir eine relativ gute Debatte über diese Creator-Ökonomie. Und über die Widersprüche, über diese Selbstständigkeit als Freiheitserzählung und der Abhängigkeit von Plattformalgorithmen. Und in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne die Frage stellen, wie viele deutsche Influencer, du glaubst, gibt es, die Content erstellen, Vollzeit, also die ihre, keine Ahnung, gerade wenn man so ein bisschen kleiner ist, ist man ja ganz gerne mal 6 bis 12 Stunden, wenn man kann, live, gleichzeitig aber noch irgendeinen Minijob haben und sich so an diesem Traum festhalten, aus dieser Lohnarbeit rauszukommen, dass die diese Selbstausbeutung des Streams als Normalform und erstrebenswert ansehen.
Boah, wie viele Leute gibt es, die das, boah, puh. Also ich würde sagen, Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die Minijobs haben. Es gibt viele Leute, die sich an diesem Traum so sehr festklammern, bis sie in die Insolvenz rutschen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da viel nebenbei gemacht wird. Ich habe eher das Gefühl, dass die Leute eher so auf komplett Kante genäht leben.
Ja.
Weißt du?
Oder
das ist eher so mein
Dinge machen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen.
Das ja, oder komplett oder sich komplett verbiegen, weil sie den Erfolg brauchen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe da auch so ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, dass, und da wird's auch schwierig, ne? Weil guck mal, wir sind ja beides Leute, die ganz gerne auch mal sagen, ey, dieses Placement ist scheiße, ne? Also so hat der Podcast angefangen und ich glaube, da sind wir in den letzten 7 Jahren noch nicht großartig weitergekommen. Das war halt auch ganz gerne mal mit dem Finger auf ein Placement zeigen und sagen, guck mal, das ist schon ziemlich bescheißen, so beschissen, so ein Koffeinpulver.
Ja, so wie, oder für Faschomilch.
Oder für Faschomilch oder so, ne?
Wie Schweigefuchs.
Wobei ich dir sagen würde, dass Chef Strobel geht's finanziell, glaube ich, gut genug, dass er darauf nicht angewiesen wäre. Es geht jetzt eher um Leute, die finanziell darauf angewiesen sind. Ne? Also die sagen, ey, ich halte mich so an diesem Creator-Ding fest und es reicht einfach nicht. Und deswegen bin ich gezwungen, nicht nur meine Zuschauer auf teilweise fragliche Art auszulutschen, sondern auch noch jedes Placement anzunehmen, was auch nur ansatzweise ins Portfolio passt. Oder eben auch nicht mehr dann ins Portfolio passt. Und ich glaube, das ist ein riesiges Problem. Und ich glaube, dass viele sich auch gar nicht darüber im Klaren sind, wie beschissen dieses Influencer-Leben ist, wenn du es leben musst.
Weißt du? Wow, das klingt jetzt natürlich deep. Das klingt jetzt deep. Wie beschissen ist das Influencer-Leben, wenn du es leben musst?
Ja, weißt du, so dieses Netzwerken, ständig krampfhaft gucken, was kann ich in meiner Freizeit tun, was dann auch die Streaming- oder YouTube-Karriere nach vorne bringt.
Das passt ganz gut, weil kürzlich war erst dieses Weihnachtsevent von Monte und ich hatte das Gefühl, dass da ein paar Leute ziemlich, ich sage einfach mal, es gab einen Shitstorm um die Pete's Meets diesbezüglich, weil die sich in der Vergangenheit zumindest immer relativ basiert ausgedrückt haben und jetzt halt sich anbiedern auf Basis von vermuteten Reichweitengelüsten und auf diesem Event unterwegs sind und dazu auch so ein, man kann es nicht anders sagen, so ein merkwürdiges Statement gemacht haben, so von wegen, wir sind hier, um irgendwie zu vernetzen und man muss das Event vom Veranstalter trennen können, so. Ja. Vollkommen weird, Bro. Ja. Also ich dachte so, okay, also ich meine, sag doch einfach, ihr wollt die Reichweite, Bruder. Also ist auch okay. Ich meine, Alter, ist nicht okay, dann weiß aber zumindest der Zuschauer, woran er ist und muss nicht irgendwie in irgendwelchen Forenbeiträgen rumphilosophiert werden, was ihr meint. Also das fand ich ein bisschen merkwürdig. Da ist wieder dieses Reichweitending. Leute, die, weiß ich nicht, vielleicht sollte man irgendwann einfach anerkennen, dass man älter wird und dass man junge Leute nicht mehr anspricht. Also man muss auf Krampf auch nicht vielleicht alle ansprechen.
Ja, du kannst auch gar nicht alle ansprechen. Das geht ja auch gar nicht, funktioniert auch nicht.
Und vielleicht ist es auch gut, einfach mal nicht Influencer zu sein.
Das wäre, glaube ich, die beste Entscheidung für viele, ja. Ich bei diesem Monte-Ding ging es ja auch viel um diesen Materialismus, der in dem Wichteln geschaffen worden ist oder der damit geschaffen worden ist.
Ich habe von dem Wichtelgate, könnte man sagen, noch nicht so viel mitbekommen. Ich weiß, dass ich dazu
Sascha heute, glaube ich, ein gutes Video.
Sascha ein Video, genau, und ich gucke mir das an. Aber da weiß ich gar nicht genau. Was ich mitbekommen habe, war, dass irgendjemand sich beschwert hat, dass die Wichtel zu günstig sind oder dass irgendwie sowas war. Ich kann aber noch gar nicht genau sagen, was im Einzelnen da los ist.
Das ist halt eine riesige Schwanzvergleich-Veranstaltung. Ne? Also du versuchst halt da das teuerste Geschenk rauszuknallen und die Zuschauerschaft ist auch so gepolt auf, wir gucken, wie viel das Geschenk wert ist und verurteilen dann alles, was insbesondere selbst gemacht ist. Ne? Dabei ist halt so ein...
Was?
Ja. Und eine Sache, die das, glaube ich, ganz gut zeigt, wie abgefuckt gehirnverbrannt das auch alles ist, es gab... Ich erhebe jetzt hier übrigens keinen hundertprozentigen Richtigkeitsanspruch. Ich habe das aus einem TikTok. Ne? Also es kann auch sein, dass es Quatsch ist.
Ja, kann sein, dass es Quatsch ist, ja.
Aber von dem, was ich gesehen habe, halte ich es zumindest für möglich. Da war so.
Ich gucke mir das heute im Detail an, deswegen werde ich dich dann entsprechend beim nächsten Mal korrigieren können.
Da war so ein Typ, der letztes Jahr auf die Mütze bekommen hat, weil der so ein relativ günstiges Buch verschenkt hat oder so ein Spaßbuch oder so. Irgendwie scheiße Witze oder so, also so ein niveauloses Spaßbuch, so dieser Bauch wurde von Bier geformt oder so, in dem Stil. Und dafür wurde er ordentlich gehatet und war auch in Therapie.
Von wem?
Also, der wurde so durchgenommen von der Zuschauerschaft.
Wait, what?
Ja. Der Typ, den hat es richtig hart getroffen, weil der hat von allen hat er auf die Mütze bekommen, ne, nach dem Motto, wie kann man sich das trauen, sowas zu verschenken? Das ist richtig schamlos, das ist richtig frech, das geht nicht.
Und warum, und war es denn schamlos? Hat er irgendwie so ein Dildo verschenkt oder sowas?
Nee, es war halt so ein Buch, wo es halt um Darmausleerung ging wahrscheinlich. So ein Comedy-Buch halt, so ein Spaßbuch halt. Okay. So auf so einem Dad-Joke-Level wahrscheinlich.
Okay.
Und ja. War halt auch nicht besonders teuer, ne? Und es wurden halt, ein Kollege hat irgendwie eine goldene Schallplatte verschenkt, dann wurden wieder Apple-Sachen verschenkt und so. Das war ja letztes Jahr schon, dass da.
Ich finde es voll wichtig, dass Influencern Apple-Sachen geschenkt wird, weil die haben definitiv nicht
das Geld. Die haben nicht das Geld dafür, das stimmt, das ist absolut
das
richtig.
Das ist, also, holy shit, wenn jemanden. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich begrüße es eigentlich, dass Influencer andere Influencer finanzschämen. Weil ich glaube, da trifft es halt zumindest den Richtigen. Das Problem ist nur, dass die das Ganze teilen und dann normale Leute lernen, dass es okay ist, andere Leute Finanz zu schämen.
Also ich glaube nicht, dass der Junge, wenn die Geschichte jetzt weitererzählt wird, wird sich herausstellen, dass es wahrscheinlich doch richtig ist, dass er Finanz geschämt wurde. Aber jedenfalls wird der Typ halt richtig in eine Depression gemobbt und auch in Therapie gemobbt, ne, von der Zuschauer.
Scheiße, Mann.
Fette Soli an der Stelle, ist auch gut, dass du dir da Hilfe besorgt hast, so, da ist auch nichts Schlimmes dran.
Total.
Sich in Behandlung begeben, ist wie bei einer Grippe zum Arzt gehen, muss man halt machen. Und das ist der einzige Weg, wie es da zu einer Besserung kommen kann. Jedenfalls kann man da natürlich auf zwei unterschiedliche Arten reagieren. Erstens, ich würde das eher so die gesunde Art mit der ganzen Thematik umzugehen nennen. Man könnte entscheiden, guck mal, das hat mich letztes Jahr so fertig gemacht, ich partizipiere da einfach dieses Jahr nicht mehr. Das hat mir nicht gut getan, das ist es nicht wert und deswegen bin ich da raus und mach meinen Scheiß. Wäre eine erwachsene Art mit der
nachvollziehbar,
Thematik.
Nachvollziehbar.
Oder aber man macht, was dieser Typ gemacht hat, und zwar, man verschenkt dann jetzt dieses Jahr eine Rolex und sagt, guck mal, letztes Jahr habe ich reingeschissen, deswegen gibt's dieses Jahr eine Rolex.
Nee.
Ja. Und Letzteres ist wohl passiert, und das finde ich schon crazy. Anstatt zu checken, dass dieses teure Dinge verschenken und dann andere Leute dafür schämen, wenn sie etwas verschenken, das jetzt nicht so teuer ist, wie das teuerste, das von irgendwelchen anderen verschenkt worden ist, anstatt einzusehen, dass das halt eine richtig beschissene Geschichte ist, verschenkt man einfach nur Rolex.
Hä? Warte mal, um wen geht's hier? Reden wir von größeren Influencern? Oder
nee, ich hab den noch nie gehört, aber das heißt nicht, dass er kein größerer Influencer sein kann. Ich hab den auch noch nie gesehen. Also es ist so ein relativ unscheinbarer Auftritt, relativ unscheinbare Optik, alles so vom Fließband. Und ich habe den jetzt noch nie irgendwo wahrgenommen. Heißt nicht, dass der nicht trotzdem irgendwie ziemlich berühmt sein kann. Ich kenne ihn nur halt nicht. Ich habe halt nur mitbekommen, der hat letztes Jahr so ein Scheißebuch verschenkt, war dann in Therapie oder in Behandlung oder so. Und jetzt dieses Jahr wohl mutmaßlich eine Rolex.
Uff.
So, und dann kann man natürlich sagen, gut, hast du was draus gelernt, ne? Aber halt vielleicht das Falsche. Ich bezweifle, dass der Therapeut gesagt hat, weißt du was, nächstes Jahr beim Monte Weihnachts-Event machst du das Ganze wieder gut und verschenkst einfach eine Rolex. Ich glaube nicht, dass er das
macht. Das ist ja krank. Das ist, also ich berufe mich jetzt einfach mal auf dieser Mutmaßlichkeit. Das klingt ja vollkommen crazy.
Ja.
Das würde ja genau nur belegen, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass die Leute da mit Mobbing-Methoden konditioniert werden.
Ja.
Das Ding ist, da werden halt einfach Leute, da werden Leute beschenkt, die halt schon reich sind in großen Teilen. So,
Da gibt es diesen Typen, der diesen Österreicher nachmacht, der war auch in dieser rassistische Sprache-Debatte dran. Ich glaube, der heißt G-Tasty, ich weiß es aber nicht so hundertprozentig.
Ja.
Der hat Monte im Stream angerufen und gesagt, guck mal, ich habe auch eine Rolex verschenkt. Wie wär's denn, wenn wir die Rolex einfach verkaufen und das Geld, was da rauskommt, einfach spenden an Familien, die noch nicht mal ihre Kinder beschenken können?
Oh. Und?
Naja, Monte hat dann gesagt, okay, warum machen wir nicht beides, ne? Also wir verschenken die Rolex einfach an einen Influencer und dann packen wir nochmal Geld oben drauf und verschenken das. Und bei Charity ist ja sowieso so eine Sache, das sollte man nie blamen, da sollte man jetzt nie sagen, das ist beschissen.
Ja, finde ich gut. Ja? Darum, finde ich gut.
Das ist eine vernünftige Aktion. Allerdings kann man ja auch solche Gedanken zum Anlass nehmen, um das, um die Aktion als solches mal so ein Stück weit vielleicht in Frage zu stellen. Weil ich sag jetzt nicht, ihr müsst alles, was ihr macht, muss Charity sein. Ihr dürft nichts für euch selber tun und so. Absolut nicht. Absolut gar nicht. Ist mir, das verändert auch nichts. Es ist auch nicht eure menschliche Pflicht, das zu tun. Aber ey, guck mal, wenn sich Influencer einmal im Jahr dahinsetzen und sich gegenseitig irgendwelche luxusfähigen Autos, Rolex-Uhren und sonst irgendwas schenken. I don't know. Guck mal, mit was wir unser beschissenes Geld verdienen. Wir verdienen unser Geld damit, dass Otto-Normalmenschen uns gerne zuhören und sich dann denken, guck mal, das ist mir ein Fünfer wert. Das ist die Grundlage unseres Reichtums in dieser Influencer-Welt. So, und darüber hinaus verticken wir denen dann noch irgendwelche Produkte, von denen mittlerweile auch jeder weiß, dass wir das im Großteil nur deshalb tun, weil wir dafür bezahlt werden. Das sieht man auch immer wieder, wenn... Ich habe letztens so einen Clip gesehen aus dem Hand of Blood Stream, der ist schon ein bisschen länger.
Ah, der mit dem Burger?
Weiß ich nicht, ob das mit dem Burger war, kann ich dir gar nicht sagen.
Aber mit dem Essen, glaube ich, wo er da irgendwie, wo der Kroko, meinst du? Den Kroko-Clip?
Ich glaube, es war Kroko, der dann gesagt hat, ey, das Spiel ist, glaube ich, ziemlich gut. Und dann hat er gesagt, ist kein Placement. Und dann hat er gesagt, ja, komm, ist auch scheiße.
Ja, das...
So war es
ja,
jedenfalls.
Also ich fand den Clip auch musste ich erst sehr lachen oder schmunzeln. Und dann dachte ich mir, aber so genau so ist es für viele.
Ja,
so ist
es für alle. Ja. Also das ist ja, da hängt ja ein riesiger Rattenschwanz dahinter. So, und da muss man sich ja die Frage stellen, guck mal. Wir verdienen unser Geld, indem wir zum Großteil crowdfinanced sind, also dass wir halt unsere Zuschauerschaft, die uns gerne zuhört, die gerne Zeit, also ihre Freizeit opfert, um unseren Scheiß hier irgendwie zu konsumieren und sich dann denkt, guck mal, da packe ich noch einen Fünfer drauf.
Ja.
Dann verkaufen wir denen noch irgendwelche Produkte, von denen ganz, ganz viele selbst noch nicht mal überzeugt sind.
Ja.
Sondern das ist einfach nur, die bezahlen halt Geld dafür und deswegen kauft ihr das bitte.
Ja.
Einmal im Jahr diesen Leuten dann auch noch vorzuhalten, was man sich für ein geiles Leben damit machen kann und sich dann untereinander zu beschenken, finde ich ein bisschen komisch. Also ich persönlich.
Ich finde, das sollte, also grundsätzlich ist es so, und das machen wir ja schon seit Anbeginn der Zeit, ich glaube, bei uns ist das grundsätzlich so. Ich würde dich und mich jetzt an einen Punkt setzen, an dem wir niemals geil fanden, egal an welchem Punkt wir politisch standen oder irgendwo. Wir fanden niemals geil diesen Reichtum-Prallerei-Scheiß. Das fanden wir nie geil. Und es gab Zeiten, wo das mehr in der Kritik stand und es gab Zeiten, wo das weniger in der Kritik stand. Aber grundsätzlich würde ich mich und dich so oder dich und mich so einordnen.
Ja.
Dass wir beide gesagt haben, Digga, guck mal, womit du Geld verdienst und halt einfach deine Fresse und sei glücklich darüber.
Ja.
So, dass es so ist. Das Ding ist, ich würde, meine Position dazu hat sich noch ein bisschen verschärft, denn aufgrund der Tatsache, dass sich die Weltlage ja verschärft hat. Wir haben jetzt, seitdem ich angefangen habe zu streamen, sind 12 Jahre ins Land gezogen. So, ich bin jetzt schon ganz schön lange dabei. Für dich ist es auch schon ewig, dass du in der Branche halt unterwegs bist und dann halt auch angefangen hast zu streamen. Die Bedingungen für Menschen, um sich ein Leben leisten zu können, haben sich deutlich verschärft. Deutlich. Mehrere Indikatoren dafür sind halt nicht nur die Corona-Krise, die Sachen halt in eine unglaubliche Verteuerungsrate-Spirale gedrückt hat, sondern eben besonders der Ukraine-Krieg, ja, der da herrscht. Nicht nur was die Energiepreise angeht, sondern weil kapitalorientierte Unternehmen immer wieder angefangen haben und gemerkt haben, holy shit, wenn eine Krise herrscht, kann ich, ob ich Krise habe oder nicht, immer die Preise damit rechtfertigen. Und das Ding ist, wenn die Krise vorbeigeht, sind die Preise nie runter. Sie hören nur auf, sich zu erhöhen. Und das hat die Leute in einen Punkt gebracht, und ich habe letztens eine Umfrage gesehen, die vor einem Jahr noch anders aussah. Und zwar wird regelmäßig gefragt, einmal im Jahr, Ende des Jahres meistens, von wem das beantragt wird, aber ich glaube irgendwie Gewerkschaftsbund oder irgendwie so Verbraucherzentrale, irgendwie so, irgendwer beantragt diese Studie. Die fragen einmal im Jahr, mussten sie sich beim Leben 2024, 2025, 2023, bla bla bla, mussten sie sich einschränken beim Lebensmittelkauf?
Ja.
Und letztes Jahr waren es 39% der von 1000 Befragten, ja, von 1000 Befragten, das kann man jetzt werten, wie man will, die sagen, yo, ich musste mich einschränken. Alter, dieses Jahr sind es schon weit über 40%. Und wir rasen tendenziell darauf zu, dass wir nächstes Jahr das erste Mal über die Hälfte der Bevölkerung anhand dieser Studie oder anhand dieser Umfrage, nicht Studie, anhand dieser Umfrage, die sich tendenziell da an einem Punkt befinden, an dem sie sich für den ganz normalen Lebensmittelkonsum stark einschränken müssen.
Ja.
Und wenn man das weiß und wenn man sich dieser Realität bewusst ist, dann fängt man einfach nicht an, Luxuswichteln zu machen. So, wie kannst du das jemals vor irgendwem rechtfertigen? Und dass Leute das nicht konsequent ablehnen, zeigt, dass sie komplett gehirngewaschen sind. Dass ein normalsterblicher Mensch in einem Brutto-Netto-Arbeitsverhältnis sich das anguckt und sagt, das geil findet. Bruder, dir ist nicht zu helfen. Dir ist nicht mehr zu helfen. Niemand kann dir helfen. Du musst aus diesem Rattenloch der Idealisierung von der Kapitalakkumulation von Influencern, besonders von Influencern, das muss aufhören. Bruder, das muss aufhören.
Ja.
Denn wenn es nicht aufhört, dann verlieren wir hier, weil das ist ja auch wieder ein Spaltungsansatz und wir haben ja vorhin von Spaltung gesprochen, ja. Wenn das nicht aufhört, dann kämpfen Leute, die niemals an dem Punkt sein werden, an dem ihr Lieblingsinfluencer ist, gegen Leute, die sagen, hä, wir werden niemals an dem Punkt sein, an dem unser Lieblingsinfluencer ist und der sollte verdammt nochmal ein bisschen dankbarer sein für die Scheiße und weniger prahlen.
Du, ja? Ich sag ja auch jetzt, ich bin also absolut nicht an dem Punkt, wo ich sage, guck mal, wenn man das Geld hat, sollte man sich kein Haus damit holen oder bei den Lebensmitteleinkäufen halt nicht mehr gucken oder so oder sich auch mal vielleicht was gönnen, was jetzt schon unnötiger Konsum ist. Ne? Das ist, ey, macht das bitte alle. Ne? Ist alles in Ordnung so, wenn ihr in der Position seid, seid glücklich drüber. Keiner von den Influencern ist in irgendeiner Form systemisch relevant reich. So, das gibt es nicht. So, keiner von den Influencern ist auf dem Level, dass man sagen muss, okay, ihr seid halt für das verantwortlich, was auf diesem Planeten herrscht. So, ihr seid halt im besten Fall so privilegiert, dass sich keiner Gedanken darüber, dass ihr euch keine Gedanken darüber machen müsst, wie ihr im nächsten Monat euren Konsum befriedigt. So, das ist in Ordnung, das ist alles gut. Jetzt kommt man aber immer wieder an Positionen, wo die Message, die damit gesendet werden kann, ein bisschen schwierig wird. Und ich will's ausmachen jetzt beispielsweise an einer Aktion, die du dieses Jahr jetzt nicht mehr gemacht hast. Und zwar dieses Mediashare-Geschichte. So, man muss sich überlegen, fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung, und die ist halt, auch die deutsche Bevölkerung ist gemessen an dem, was auf diesem Planeten passiert, überprivilegiert. Die deutsche Bevölkerung gehört zu den reichsten auf diesem Planeten. Auch zu den am besten versorgtesten auf diesem Planeten.
Auch wenn es Teile davon gibt, die das logischerweise und berechtigterweise anmerken, weil sie nicht davon profitieren. Das ist auch wahr.
Ja, aber auch die nicht davon profitieren, sind ja immer noch an einem Punkt, dass sie sich zumindest keine Gedanken darüber machen müssen, wenn sie von einem Auto angefahren werden, nicht ins Krankenhaus gehen zu können. Ne? Hm. Also der selbst der prekärste Lebensstandard in Deutschland, bis auf so ein paar Ausnahmen, ist immer noch im internationalen Vergleich absolut überprivilegiert. Hm. Weil der Planet als solches geht den Bach runter. Wir sind alle am Arsch. So. Der Planet ist am Arsch. Und wenn man sich dann hinstellt und sagt, guck mal, ich bin mir darüber im Klaren, dass alles teurer wird, dass alles beschissener wird, aber an diesem einen Tag gucke ich mir jetzt lustige Videos an und mache damit fünfstellig, dann weiß ich nicht, ob die Message, die damit gesendet wird, die richtige ist. Ich sag nicht, hört auf, das zu machen, weil ihr seid Dreck, wenn ihr das tut. Das ist überhaupt null. Nur, ey, da kann man sich Gedanken drüber machen.
Ja, muss man. Ja, habe ich auch. Ja, es geht nicht. Das kannst. Ich persönlich habe da aber auch noch mehr Argumente für, neben der obszönen, es ist obszön ein bisschen, also schon sehr obszön. Neben dieser Tatsache ist es auch einfach nervig. Also es ist einfach nervig. In 2025, Ende 2025, 2026 hast du so viel KI-Slop und dieser ganze Scheiß. Ich weiß ich nicht, würde mir dir die Kacke würde ich mir jetzt nicht geben. Es ist tatsächlich richtig, dass du sagst. Ne, es ist richtig, da muss man einfach drüber nachdenken. So auch diese ganzen Giga, wie sagt man, Bates, Gigabates, so von wegen, wer muss wen jetzt was bezahlen und so und wie viele Subs kommen heute rein. Ich kann damit nicht mehr so viel anfangen. Ich kann da auch nicht mehr
sellout
so viel
hier,
mit anfangen.
Sellout hier, Sellout da, Subgoal hier, ja, Subgoal da, dann.
Es ist ein bisschen, es ist wahrscheinlich mir noch mehr bewusst geworden aufgrund der Tatsache, dass ich mich und du dich natürlich auch gesellschaftlich noch anders positionieren, ne? Also so ein bisschen spezifischer. Da wird es einem noch klarer. Und dann fängt einem auch an, fangen auch an, Widersprüche klar zu werden. Und dann muss man sich halt ein bisschen ausrichten und zurechtfinden. Ich finde das auch gar nicht so schlimm. Ich finde übrigens auch, und das möchte ich sagen, ich finde auch gar nicht so schlimm, wenn das nicht direkt dazu führt, dass Leute sagen, yo, ich höre jetzt damit auf. Weil wir haben eben gerade davon gesprochen, was machen kleine Influencer, um irgendwie diesem Wunsch des Influencer-Daseins gerecht zu werden. Was tun die? Und einige tun halt das, weil sie wissen, dass sie in diesem Zeitpunkt, zu diesem Moment, ich kenne das, ich habe damals jemanden gekannt, mit dem ich relativ viel zu tun hatte, der hat mir gesagt, yo, die Gamescom-Zeit, die Messezeit ist meine Zeit, wo ich mein Geld verdiene.
War bei mir auch
so. Der Rest des Jahres, da ist nichts mehr.
Ja, war bei mir auch so. Ich habe am Anfang von der Streaming-Geschichte, so 2018 rum, da war... Du warst halt froh, wenn du für Lebensmittel genug reingekommen bist, ne?
Ja, ja.
Und dann
ja.
Hattest du, keine Ahnung, habe ich League of Legends kommentiert und habe irgendwelche Sachen moderiert und dann war Gamescom und was war hier, wie, Dreamhack war immer, ne? Im Osten, in Leipzig.
Ja. Ja, in Leipzig.
Das waren so die beiden Termine, wo man dann so viel Geld gemacht hat, dass man das Jahr damit gut klargekommen ist, ne? Also im Vergleich... Ich sag jetzt mal einfach mal ganz transparent, was da rumgekommen ist. Ich habe in so einem Gamescom-Ding von Donnerstag bis, weiß nicht, Sonntag war es, glaube ich, immer. Da sind schon 5.000, 6.000 Euro rumgekommen. Und mit den 5.000, 6.000 hast du halt Lebensmittel fürs Jahr kaufen können. Das war halt eine vernünftige Geschichte, ne?
Ja.
Musst du machen, ja. Ne? Das Ding ist nur, diese Auftritte, die gibt's ja gar nicht mehr so in dem Ausmaß. Das passiert ja gar nicht mehr und mittlerweile wird das dann halt anders gemacht. Ne? Dann gibt es dann mal so diese persönliche Stream-Dream-Hack, wenn man da mal so ein Sellout-Ding macht. So, ich sag gar, ey, ja. Das ist jetzt auch kein Ding gegen irgendeine Einzelperson, so, wenn die Leute das machen, weil sie es machen müssen, dann who am I to judge? Ne? So, darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es da jetzt nicht um Leute, die das machen, irgendwie zu shamen, sondern einfach nur um die Entwicklung innerhalb der Szene, dass mittlerweile eben nichts mehr gemacht wird, ohne dass es vorfinanziert oder finanziert wird, während es passiert.
Das Ding ist, das muss man aus unserer Position halt auch sagen. Wir sagen das auch aus einer privilegierten Position heraus, aus der wir das nicht machen müssen.
Ja.
So, das ist halt das Ding. Du musst es halt nicht machen. Und das ist okay. Also das ist okay. Ich finde es okay, dass man das erkennt und sagt, man macht es nicht. Ich finde es okay, dass man sich nicht an der Position befindet und es macht. Ich finde, das ist in der Welt, in der wir leben, halt immer noch ein bisschen, ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, das, was relevant ist, ist, dass Leute, die das tun und sich und das nicht machen müssen, fragen, mache ich das? Das ist die einzige Frage.
Ja.
Mache ich das? Ja, ja. Ja oder nein? Einfach sich selber die Frage stellen. Und da ist eine Antwort auch vollkommen wertungsfrei für mich. Ich will das nur erklären. So, ich sehe das so wie du an der Stelle. Ich will da gar keinen irgendwie einen Stock in die Speichen werfen und da sagen, guck mal, die machen das gar nicht. Das ist eine komplett normale aktuelle Systemsituation. Ja, die so wird Geld im Livestreaming verdient, so leben Leute. Das ist auch normal unter Zuschauern.
Ja, ja, das ja ist normal. Eben. Das ist ein Ding unserer Branche. Ne? Die Streaming-Branche, die ist eben auf eine Hyperfinanzierung zugeschossen und mittlerweile sind wir auf so einem perversen Stand. Also früher war es so, dass du einen Sellout-Stream maximal einmal im Jahr machen konntest. Ne? Mittlerweile gibt es halt einmal die Woche irgendwie von Leuten einen Sellout-Stream.
Ja, so. Irgendein Sabaton.
So einmal die Woche. So. Leute wissen, vor ein paar Jahren wurden Leute noch so ein bisschen komisch angeguckt, die im September einen Sabaton gemacht haben, weil die Leute gesagt haben, guck mal, also das ist jetzt selbst mir
ganz schön gierig,
offensichtlich, ja. Und zu gierig, ne? Und ja. mittlerweile wird's erwartet. So mittlerweile kommen Leute und sagen, hä, es ist September, warum machst du keinen Sabaton?
Das ist halt genau das Ding. Du musst halt einfach für dich die Frage stellen, wenn du in einem privilegierten Punkt bist. So. Musst du das machen, musst du es nicht machen? Da kann ich mir die Frage stellen, muss ich dieses Jahr den Sellout-Stream machen? Ich habe gesagt, nee, für mich nicht. Da kann sich Papa Platte die Frage stellen, muss er jetzt alle 15 Sekunden Werbung schalten? und seine Viewer damit nerven und dann kann sagen, ja, mache ich, okay, alles klar. Das kann halt jeder, da muss jeder sein Ding finden, so ein bisschen.
Ja, und ganz jeder besonders muss so
seinen Middle Ground
finden. Ja, und ganz besonders, und da kann und sollte man auch kritisieren, da sollte man aber die Sache kritisieren, muss ich sowas wie die Bundeswehr bewerben? Muss ich sowas wie, weißt du, checkst du, was ich meine?
Ja.
So,
ja.
Weil am Ende des Tages ist es halt auch ein Placement, ne? Die kommen halt mit dem Angebot auf dich zu und sagen, guck mal, willst du das machen? Da gibt es noch ein geiles Event, ne? Kannst du hier zur Bundespolizei, kannst du hier zum Feldjägern oder zur Bundeswehr, kannst du den Camouflage werfen. Crazy. Hast noch einen vernünftigen Streaminhalt. Und dann muss man sich fragen, mache ich das oder mache ich das nicht?
Also Bundeswehr bewerben ist crazy. Also das ist, also grundsätzlich ist Werbung für Militär grundsätzlich crazy. Also ich finde, wenn es Hinweise auf solche Sachen gibt, dann sollten die so neutral und so klar strukturiert sein, wie es nur geht. Aber dass dann irgendwie so edgy Agenturen anfangen, so Bundeswehr-Marketing-Kampagnen zu konstruieren, das ist fucking insane, Bro.
Das ist echt insane.
Das ist insane. Das ist wirklich, also da bin ich auch, da muss ich auch die Augenbrauen hochreißen und denken mir, Alter, ey, stellt euch mal das Szenario vor. Ein junger Mensch. Wir wissen nicht, wie naiv Menschen sein können, aber gehen wir mal davon aus, ziemlich naiv.
Ja.
Und anhand der Realität im Internet, Betrugsmaschen, Enkeltricks und allen möglichen, wissen wir, dass mit einer gehörigen Portion Skrupellosigkeit und gemischt mit Naivität, also des Senders und dann des Empfängers, einiges möglich ist, was man durch
alles.
Und jetzt stell dir vor, wir leben an einem Punkt, an dem jemand, der naiv genug ist zu glauben, dass das wirklich irgendein Actionurlaub ist bei der Bundeswehr, sich einschreibt und sich in einem Szenario wiederfindet, in dem er sich fragt, das ist ja gar nicht so wie in der Werbung beschrieben. Niemals gibt es Ding, also dass man ein Koffeinpulver zu sich nimmt und sagt, das ist gar nicht so wie in der Werbung beschrieben, schmeckt gar nicht so gut. Das ist ein okay.
Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du dir denkst, scheiße, ich habe 60 Euro ausgegeben und ist gar nicht so geil.
Scheiße, ich habe 54 Euro für so zwei Packungen ausgegeben. Ja. Okay. Shit happens.
Ja, check. Ich weiß, welchen Punkt du machen willst, sehe ich übrigens absolut genauso.
Das aber bei Militär und bei Wehrdienst und so, da sollte das im besten Fall, und das muss man ganz klar sagen, darum ist Werbung in diesem Zusammenhang auch nie zu akzeptieren, das sollte nicht vorkommen. Also da kann man so liberal, so restliberal, wie ich eingestellt bin, das sollte nicht der Fall sein. Man sollte sowas auch nur im Entferntesten nicht möglich machen. Egal wie klein die Wahrscheinlichkeit ist. Es sollte niemanden geben, der sagt, ich habe diese Werbung gesehen, da wurde gesagt, ich kann mit Otto Bulletproof einen Fallschirmsprung machen und ich habe diese lustigen KSK-Videos gesehen oder so. Jetzt habe ich mich eingetragen und das ist ja irgendwie gar nicht so, wie ich dachte. Das darf nicht passieren.
Aber es ist das, was notwendig ist. Ne? Also die Leute sind da auch sehr, sehr offen und ehrlich in ihrer Kommunikation, weil die sagen, guck mal, die Alternative ist dann halt die Pflicht. Ne? Und
ja, aber dann bin ich, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja selber noch jemand, der Wehrpflicht unterlegen, also ausgeliefert war, ich habe Kriegsdienst verweigert, dann bin ich eher für die Wehrpflicht, weil da zumindest klar ist, dass das scheiße ist und dann verweigerst du. Aber diese Marketing-Scheiße, so von wegen Blümchen malen und guck mal, wie geil das eigentlich ist und was du da tust und so, das fühle ich nicht. Das fühle ich nicht. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen entweder oder, dann würde ich sagen, ja gut, dann gib mir die Wehrpflicht, weil das bedeutet in Deutschland zumindest auch den Ersatzdienst und mit dem Ersatzdienst kann ich zumindest leben. Kann ich. Safe. Aber diese Scheiße von wegen hier Actionurlaub und nicht mal wie an der Konsole rumballern. Alter, weil seid ihr vollkommen besoffen, Alter. Das geht nicht. Habt ihr sie noch alle? Das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Ja, check, was du meinst. Die Skrupellosigkeit ist da schon wirklich auf einem Level angekommen, dass man sich die Frage stellen muss, was eigentlich in den letzten 5 Jahren mit der Branche passiert ist.
So. Ja, ist komisch, ja.
Meine These, die ich in den Raum stelle, wenn du vor 5 Jahren Bundeswehrwerbung gemacht hättest, wärst du da von 90% der Szene zerrissen worden. Von allen.
Maybe, ja.
Naja, klar, Alter, vor 5 Jahren war ja auch Monte noch so auf Fuck the Police unterwegs, ne? Also da war... Ich sag, guck mal, ich sag, ey.
Ob der sich seinen Paragraphen auf seinen Mittelfinger weglasern lässt, was sagst du?
Weiß ich, keine Ahnung. Ich glaube, es ist halt einfach eine Phase seines Lebens gewesen. So, ich meine, je mehr Eigentum man hat, desto mehr braucht man ja auch Leute, die es beschützen. Ne? Von daher kann ich das auch nachvollziehen, ja, dass da, ja, dass, das ist halt auch so eine systemische Komponente. Ne? Wenn du dann an dem Punkt bist, dass du Eigentum hast, dann denkst du dir, okay, alleine will ich das auch nicht beschützen. Ich will dann schon ein Gewaltmonopol, was das verteidigt. Das, ja. Here you go, Polizei. Bitte mach dein Shit, ne? Weil er dient mir. Das ist ja, ich will das auch nicht an Monte ausmachen, aber Monte ist nun mal einer der größten und das über die letzten 10 Jahre hinweg. Ich glaube, der wäre für eine Bundeswehrwerbung wäre der vor ein paar Jährchen noch richtig an die Decke gegangen. Und mittlerweile ist es halt auch normal, ne? Mittlerweile hast du halt Leute, von denen du das auch nicht erwarten würdest, dass die Bundeswehrwerbung machen. Und da müsst ihr euch auch mal die Frage stellen, wie Stay gesagt hat, ey, ich kann damit leben. So, mittlerweile kann ich damit sehr gut leben, wenn ihr die mit irgendeinem so beschissenen Geschmackspulver verarscht, ne? Das ist wirklich das Schlimmste, was den Leuten dann passieren kann, ist, sie haben halt ein Pulver, was nicht schmeckt und haben dafür zu viel Geld bezahlt. Ist in Ordnung, Mann. Ist wirklich.
Passiert.
Aber Bundeswehr.
Ja.
Digga, sich für 12 Jahre da verpflichten oder was?
Naja, so in dem Ablauf wäre es ja nicht, aber der Grundwehrdienst alleine kann ja schon ein ziemlicher Realitätscheck sein.
Ja.
Das ist, gerade wenn wir von jungen Leuten sprechen, würde ich jetzt erstmal ausnahmslos annehmen, dass die sich nicht direkt verpflichten, sondern ey, es geht hauptsächlich um den Wehrdienst an sich und das finde ich aber auch schon schwierig genug. Zumindest nicht an sich für sich selber stehend, sondern eben mit der Werbung verbunden.
Ja, oder der Polizeidienst oder so. So, das ist ja die Annahme, dass alle Leute, die bei der Polizei eine Ausbildung machen, schon bei Ausbildungsbeginn irgendwelche intrinsisch überzeugten ideologischen Rassisten seien, ist ja Unsinn.
Ja.
So, man muss sich aber da die Frage stellen, warum was das Grundgefühl ist, mit dem man den Polizeidienst antritt oder warum man Polizist werden will. So, Digga, Kinder wollen Polizisten werden, weil sie Menschen helfen wollen.
Helfen wollen, ja.
Das ist die Grundannahme und die haben immer noch sehr, sehr viele junge Menschen und das sind keine absolut überzeugten Rassisten. Nee. Aber aufgrund der Intersektionalität und der Belastung auf bestimmte Minderheiten in Deutschland hast du und der Art, wie der Grundaufgabe der Polizei, ne, ist das Gewaltmonopol der Bundesrepublik. So, die Grundaufgabe, die wird dich dann irgendwann rassistisch machen. Weil wer sind denn die Menschengruppen, mit denen du hauptsächlich in Kontakt trittst? Wer lebt denn in den Wohnungen, die dann geräumt werden? So, wer sind denn die Leute, die von öffentlichen Plätzen getragen werden müssen? So, wer sind denn die Leute, die Drogen ticken? So, wer ist das denn? Das sind alles irgendwelche Minderheiten in den allermeisten Fällen. Weil Minderheiten eben nicht nur kulturell diskriminiert sind, sondern diese kulturelle, ethnische Diskriminierung, dieser Rassismus, dann auch zu einer wirtschaftlichen Unterversorgung führt. Und das führt dann zwangsläufig zu Kriminalität. Also hast du da dann aufeinander, also da clashen dann einfach die Gruppen. So, und wenn du halt deine 3 Jahre leistest und 3 Jahre lang jeden Tag einfach nur irgendwelche Migras zusammenboxen musst, weil das deine beschissene Arbeitsaufgabe ist, das ist dein Auftrag, den du zu leisten hast, ja, dann irgendwann manifestiert sich das dann in der Birne.
Ja. Naja. Ich will doch mal einen harten Themenwechsel machen. Bitte. Kurz vor Ende des Jahres. Hast du Pluribus gesehen?
Was ist das?
Ich hab dir das doch geschrieben. Das ist
die Serie. Ach, bei Apple. Ich hab kein Apple-Abo abgeschlossen.
Naja, ich hab gesagt, du lädst das illegal runter.
Ja, das hätte ich machen sollen. Nee, hab ich nicht gemacht. Hä? Aber ich hab gehört, dass es gut sein soll.
Oh Mann. Karl, ich wollte mit dir über Pluribus sprechen.
Aber du kannst das machen.
Ich hab doch gesagt.
Du kannst das
machen.
Nein,
ich kann das nicht machen, wenn du das nicht geguckt hast. Du musst das gucken. Du guckst das jetzt. Das ist die Aufgabe übers
Pluribus,
Neujahr.
Pluribus, Glück ist ansteckend.
Oh ja. Also, guck dir das an, lad's illegal runter. Scheiß auf Apple jetzt mal an dieser Stelle. Ne? Das Einzige, was Apple machen darf, ist, dass Influencer anderen Influencern Apple-Produkte checken. Ne? Ansonsten kann sich Apple aber mal ficken gehen mit ihrem Streaming-Abo.
Okay,
ja?
Gib mir zumindest einen inhaltlichen Anriss, um was da geht.
Kommunismus. Ja, das ist es, ja. Das ist das Stichwort, was ich dir geben kann.
Okay.
Kommunismus. Ja, guckst, darum habe ich es doch gesagt, du sollst dir angucken. Was meinst du, ich sag dir das, ich gebe dir da irgendwie so ein Christian Lindner Doku oder was?
Nee, aber ich finde Christian Lindner Doku ist auch phänomenal lustig.
Phänomenal.
Ist der eine gute Darstellung oder ist es eine Darstellung, wo ich mir denke, okay, Amerikaner und Kommunismus?
Ich möchte das nicht bewerten. Oh, ich sage nur, dass ich möchte das Stichwort, das ich dir in den Raum werfe, ist Kommunismus. Ich sage nicht wie, wann, wo, was, wieso,
okay.
Ob, ja, nein, sondern ich sage nur Kommunismus.
Du Schwein weißt ganz genau, dass du mich damit kriegst und ich jetzt ein Apple TV-Abo abschließe, weil ich mich da immer
nicht... Du lädst das gefälligst illegal runter, habe ich mich klar ausgedrückt.
Genau, ich hab so eine Schockerfahrung mit diesem illegal Downloaden, seit einer meiner Schulfreunde damals so eine 3.000-Euro-Rechnung bekommen hat, wie hieß das nochmal? Napster.
Napster oder E-Mule.
Napster, Alter. Da habe ich aber ganz schnell aufgehört, den Scheiß runterzuladen.
Nachvollziehbar. Ist heute aber anders. Mach dir einen Tor-Browser auf, installier dir einen VPN und lad das endlich illegal runter.
Ja, so ein Ding ist das. Machen wir. Wir haben es übrigens, wir haben jetzt noch 4 Minuten, bis die Episode vorbei ist. Und wir haben den Januar angeschnitten. Ich mache jetzt...
Klassische
Alman-Arabica-Folge. Sehr viel Inhalt, aber ganz wenig Struktur. Ich mache jetzt noch die Highlights des Jahres einfach im Schnelldurchlauf. Februar gab es Bundestagswahlen, Rekordwahlbeteiligung. Es war mal wieder eine Schicksalswahl, die alles hätte verändern sollen. Verändert hat sich insofern relativ wenig, außer dass wir jetzt einen Bundeskanzler haben, der den dummen Selenskyj auch aus dem Mittelpunkt der Bilder schiebt und damit eine starke Führungspersönlichkeit ist. Sehr gut. Einspeisevergütung für PV-Anlagen ist auch gesunken im Februar. Toll. Das war mein unnützer Fun-Fact des Monats. Im März haben wir über die Hausärzte gesprochen, die gestärkt werden sollen, und über den höheren Mindestlohn in Leiharbeit. Das waren die politischen Themen im März. Und wir hatten eine sehr gute Debatte darüber, ob denn der Wahlkampf-Content nach der Wahl in Deutungskämpfe kippt. Also ob die zukünftige Wahl nur noch dadurch entschieden wird, wer mehr Influencer für sich gewinnen kann. Das war, also Wahlen werden dadurch nicht entschieden, aber für junge Zielgruppen ist, glaube ich, eine ganz interessante Frage gewesen. Hört euch das gerne nochmal an, war bestimmt geil. Im April haben wir über den Koalitionsvertrag gesprochen. Das war, glaube ich, stinklangweilig. Koalitionsverträge sind immer stinklangweilig. CDU hat bekommen, was sie wollen. Kleiner Spoiler an der Stelle. SPD hat kein Rückgrat, wie die letzten 40 Jahre schon nicht mehr.
Wer hätte das ahnen können?
Hätte keiner ahnen können. Im Mai ging es dann nochmal ganz viel um die Koalitionsverträge, weil die da unterschrieben worden sind. Da haben wir den Kack dann durchgearbeitet. Im Juni hatten wir nichts, glaube ich. Da ging es nur um Influencer-Shit. Juni war ein guter Monat für Influencer-Shit. Da ging es viel um TikTok und TikTok als Infrastruktur für politische Kommunikation, also um Sichtbarkeit und Reichweite und diese ganze Aufmerksamkeitsökonomie. Im Juli ging es um die Pflege, ne? Da gab es diese Altenpflegegeschichte und die Pflegeumstellung, die auch im Koalitionsvertrag dann besprochen worden sind. Dann hatten wir August, der ist ja schon sehr nah dran. Da haben wir dann über Mieten gesprochen, über Mietendeckel, Mietpreisbremse, über alles, was so mit Wohnen zu tun hat. Ja, das da habe ich mehr aufgeschrieben, aber das ist alles unnütz. September war nichts, so wie ich das hier lese. Ging es um Erneuerbare und EU-Data und so einen Kack.
Langweilig.
Oktober wieder Finanzfluencer-Welle. Da haben wir ganz viel über diese Finanzfluencer gesprochen.
Immo-Tommy wahrscheinlich.
Ja, genau. Über den Kram. Ja, und November und Dezember, Digga, ganz ehrlich, da seid ihr so nah, das wisst ihr wahrscheinlich besser als wir, was da beredet worden ist.
Ja.
Das wäre heute angerissen worden. Ich glaube, das Einzige, was wir vielleicht noch zum Ende sagen können, ist, dass die Bundestagswahl dann jetzt doch nicht so schicksalshaft gewesen ist, wie wir alle am Anfang...
Wer hätte ahnen können, dass die Union reinscheißt? Wer hätte ahnen können, dass das passiert? Also wer hätte das ahnen können? Wow, wir sind vollkommen überrascht. Die Union hat richtig reingeschissen. kein Wirtschaftswachstum, alle meckern immer noch rum. Wer hätte das ahnen können? Was, warum? Wer? Schande über die, die gedacht haben, dass man der Union wirtschaftliche Kompetenzen zuschreiben kann. Wer auch immer das gedacht hat, wirklich Schande über den. Schande. Schande. Da komme ich mit der Glocke. Schande. Schande.
Nein. Die Frage, die man sich bei Wirtschaftswachstum stellen muss, ist, warum wir als Gesellschaft immer noch akzeptieren, dass wir uns daran messen. Ja, es ist so, selbst wenn, ich glaube, so Deutschland hat Wirtschaftswachstum dieses Jahr. Ich bin mir jetzt nicht
100%. 0,01% oder so.
Ja. Aber viel entscheidender als das BIP-Wachstum ist ja das, was du am Anfang der Episode gesagt hast. Und zwar, dass immer mehr Menschen auch bei Lebensmitteleinkäufen gucken müssen, ob sie über die Runden kommen. Und dann wird halt klar, dass der Wohlstand, der uns immer am BIP gemessen verkauft wird, ja eigentlich überhaupt gar nicht. Ne? Also wir haben die Herbstprognosen, ich habe gerade abgeguckt, hatten ein Wirtschaftswachstum von 0,2%. Ja, und dann kann man natürlich sagen, schade. Die größte Katastrophe für die deutsche Wirtschaft, man wollte ordentlich abschließen, aber man hat dann festgestellt, Moment mal, zur Weihnachtszeit wird gar nicht so viel konsumiert wie sonst. Glaube ich, ein Rekordtief, was Konsum zur Weihnachtszeit angeht. Da konnte auch das Luxuswichteln von Montes Winter Event, das konnte das Ganze nicht mehr rausreißen, bedauerlicherweise.
Leider nicht.
Und deswegen der große Vorschlag zum Ende des Jahres und auch zum Ende der Episode von Alman Arabica. Lasst uns die deutsche Wirtschaft nächstes Jahr gerade zur Winter- und Weihnachtszeit nochmal ordentlich pushen und beim Monte-Weihnachtsevent nächstes Jahr so hart übertreiben mit unseren Wichtelgeschenken, dass wir die deutsche Wirtschaft damit als Szene und Branche eigenständig rausreißen.
Eigenständig tragen, ja. Dass wir die deutsche Automobilindustrie auslösen mit der deutschen Influencer-Industrie.
Auch mal ein Auto verwichteln.
Auch mal... Wo ist die S-Klasse gewichtelt worden?
Ihr
Geringverdiener.
Damit haben wir unseren Titel. Auch mal ein Auto verwichteln.
Auch mal ein Auto verwichteln. Ich möchte erstmal die letzten Worte, die ich jetzt an die Zuhörerinnen richte, ist, ich wünsche euch einen schönen Jahresübergang. Lasst euch nicht ärgern. Nehmt es auch nicht so schwer, dass die Tatsache, dass ihr das alles wisst oder dass ihr das alles hört und das unter Umständen euer Leben ein bisschen träger macht aufgrund der Tatsache, dass ist alles scheiße und so. Das ist etwas, das müsst ihr selber kontrollieren. Ihr könnt jederzeit aufhören, die Informationen zu konsumieren, die dafür sorgen, dass ihr diese Gefühle habt. Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr das versuchen zu kontrollieren und ein bisschen mehr Stabilität in eure Gemütszustand reinbringen. Ich finde, das ist zumindest etwas, was man versuchen kann. Ich möchte euch trotzdem danken dafür, dass ihr diesen Podcast gehört habt dieses Jahr und hoffe, ihr hört das nächstes Jahr wieder und kommt gut rein.
No? Ja, Mann, vielen Dank. So, vielen Dank für ein weiteres Jahr, in dem ihr uns die Treue gehalten habt und euch unseren Scheiß hier reingezogen habt. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. So, macht das aus eurem Leben und aus den Feiertagen in eurem Leben, das ihr daraus machen wollt. Macht euch keine beschissenen Vorwürfe, wenn ihr die sozialen und gesellschaftlichen Normen nicht erfüllt. Also fühlt euch nicht gezwungen, an Silvester feiern zu gehen. Fühlt euch nicht gezwungen, an Silvester Böller draußen zu knallen oder sonst irgendwas zu tun. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann macht das nicht. Weil am Ende des Tages kommt es nicht darauf an, was die Gesellschaft von euch erwartet, sondern was ihr mit eurem Dasein anstellen wollt. Und ihr werdet feststellen, das geht sehr, sehr vielen so. Ganz, ganz viel. Ich selber war mit Mitte 20 auf so vielen Silvesterpartys, wo ich mir am Ende, also nicht nur am Ende, sondern auch schon direkt zu Beginn die Frage gestellt habe, was mache ich hier eigentlich? Die einschneidendste Erinnerung, die ich daran habe, war eine Silvesterparty am Brandenburger Tor. Da war ich, glaube ich, 27, 28 war ich, da habe ich in Berlin gelebt noch und habe an Silvester am Brandenburger Tor gefeiert. Und ich habe mir um 21 Uhr schon die Frage gestellt, was ich hier eigentlich mache und wie viel lieber ich eigentlich zu Hause wäre. Und mit dem Gedanken entlasse ich euch nicht nur aus dieser Episode, sondern wir auch aus diesem Jahr. Macht das Beste aus 2026 für euch und euch keine Gedanken darüber, wie ihr den Wechsel vorstatten bringt.